Ja, liebe Geschwister, es freut mich, dass doch so viele heute wieder gekommen sind, wenn wir miteinander auch über das Thema nachdenken wollen, wie wir Gottes Wort bewahren können und was auch die modernen heutigen Bibelübersetzungen auch für geistliche Herausforderungen und Probleme mit sich bringen. Ich möchte zum Anfang ein Bibelwort lesen aus dem 2. Timotheusbrief. Dort lesen wir, wie Paulus in seinem Abschiedsbrief, in seinem letzten geistlichen Vermächtnis, diesem jungen Bruder, dem Timotheus, etwas ans Herz legt. Und das legt Gott auch uns ans Herz, denke ich. Ich lese 2. Timotheus, 1. Kapitel ab Vers 12. Aus diesem Grund erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube, und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Also hier bezeichnet Paulus das Wort Gottes als ein kostbares, edles, anvertrautes Gut. Er sagt zunächst einmal, dass Gott selber ihm dieses Gut anvertraut hat, damit er es weitergeben und verkündigen und hinaustragen kann zu den Menschen. Wir wissen ja, dass Paulus den 2. Timotheusbrief geschrieben hat. Da war er im Gefängnis und er hatte den Tod vor sich. Und das bedeutete, menschlich gesehen, hätte man sagen können, so etwas wie das Scheitern seiner Mission. Ja, man hätte menschlich sagen können, ja, wo ist jetzt diese Botschaft, Paulus? Du hast sie hinausgetragen und jetzt bist du gefangen und jetzt wirst du bald hingerichtet und wie geht's jetzt weiter? Und da sagt Paulus etwas ganz Wichtiges. Er sagt, er weiß, an wen er glaubt. Er hat die Treue Gottes, die Allmacht Gottes, die Gnade Gottes in seinem Leben erfahren und er wusste ganz genau, dieses Wort würde weitergehen. So wie er einmal sagte, ich bin in Ketten, ich bin gebunden, aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Es geht hinaus. Und so sagt er hier auch, mir ist dieses Wort anvertraut worden, dass ich es offenbar mache, dass ich es lehre, dass ich es niederschreibe. Und jetzt bin ich im Gefängnis und ich erwarte die Vollendung meines Laufes. Aber Gott ist in der Lage, dieses anvertraute Gut, das Wort Gottes zu bewahren. Bis zu jenem Tag. Letztlich auch bis zu dem Tag, an dem sich alles erfüllt, an dem der Herr Jesus wiederkommt, an dem die ganzen Verheißungen in dem Worte Gottes erfüllt werden. Und dann sagt er dem Timotheus, diesem jungen Gläubigen der nächsten Generation, halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast. Schaut, und das ist genau das, was auch wir so nötig haben, dass wir uns halten an das Wort der Apostel, an die Apostellehre, an die biblische Lehre, dort, wo wir in einer Zeit leben, wo eine moderne, verfälschte Form des Christentums um sich greift, in einer machtvollen Weise. Und diese moderne, verfälschte Form des Christentums sagt, oh, du kannst es ganz locker sehen, du brauchst dich nicht so eng an die Bibel zu halten. Wir haben auch andere Möglichkeiten. Gott gibt uns die Freiheit, Dinge auch ganz anders zu sehen, wie es in der Bibel steht. Du brauchst nicht so genau dich an den Buchstaben hängen und am Buchstaben kleben. So sagen das heute viele moderne Christen. Ja? Und Paulus sagt hier den gottesfürchtigen Christen aller Zeiten, halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast. Gesunde oder heilsame Worte. Ja, wir haben das gestern gehört, das Wort Gottes hat eine ganz besondere Kraft. Menschenlehren sind letztlich nichtig und kraftlos. Aber das Wort, das Gott selbst eingegeben hat, das hat die Kraft zu beleben, zu bewahren, zu erbauen. Und deshalb sollen wir uns ganz konsequent und eng und getreu an dieses Wort halten. Und dann gibt Paulus einen Auftrag weiter. Und diesen Auftrag, den haben auch wir. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Das heißt, Paulus und die Apostel haben das Wort Gottes weitergegeben an die Gemeinde. Und die Apostel sind gestorben. Aber das Wort Gottes blieb bestehen. Und es war der Auftrag der folgenden Generationen von Gläubigen, dass sie dieses heilige Gotteswort bewahren sollten. Und da können wir uns Gedanken drüber machen, was bedeutet es, bewahren? Nun, das Wort selber sagt so etwas, wie dass wir darüber wachen sollen, über diesem Wort, als ein kostbarer Schatz. Und wenn wir einen kostbaren Schatz haben, dann wissen wir, da gibt es bestimmt auch irgendwelche Leute, die würden den gerne rauben. Die würden den gerne wegnehmen. Ja, wenn wir etwas ganz Wertvolles mit uns führen, dann passen wir darauf auf, dass es uns nicht gestohlen wird. Und genauso ist es mit dem Wort Gottes. Die Bibel sagt, die Gläubigen der Gemeinde sollen über diesem Wort wachen. Sie sollen es bewachen und darauf aufpassen, dass es nicht verfälscht und nicht geraubt wird. Es ist interessant, dass in der Bibel gerade in dem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld ganz deutlich gesagt wird, was passiert, wenn Gott sein Wort ausstreut, dann versucht der Teufel, das Wort wegzunehmen, wegzunehmen aus den Herzen. Er versucht, das Wort uns zu stehlen. Und das ist eine ganz große geistliche Gefahr, dass das unverfälschte, klare Wort Gottes der Gemeinde weggenommen werden soll. Ihr habt es in Russland erlebt, wie die Kommunisten versucht haben, das Wort Gottes wegzunehmen, indem sie es als Buch verboten haben, verfolgt haben, versucht haben zu verhindern, dass Bibeln eingeführt werden. Die mussten ja geschmuggelt werden. Das kennt die Älteren von euch alle noch. Ja? Aber hier im Westen hat der Teufel andere Taktiken. Da geht es nicht darum, dass das Bibelwort verboten wird, sondern es wird uns auf ganz andere Weise gestohlen. Zum Beispiel, indem viele, viele andere Bücher rausgebracht werden, die von der Bibel ablenken, die die Bibel verleumden sollen. Aber auch, und da kommen wir jetzt auch zu unserem Thema, indem Bibeln herausgebracht werden, die ein Stück weit verfälscht sind. Die nicht mehr das getreue, von Gott gegebene Wort wiedergeben, sondern andere Dinge, Zusätze dazu. Wir wissen zum Beispiel die katholischen Bibeln, wie die ökumenische Einheitsübersetzung, auch die Gute Nachricht. Die haben nicht nur das inspirierte Wort der Apostel und Propheten, sondern die haben darüber hinaus die sogenannten Apokryphen, menschliche Erfindungen von irgendwelchen untreuen und abgefallenen Juden, die zum Alten Testament hinzugefügt wurden. Und die katholische Kirche sagt, die sind genauso heilige Schrift wie die wirklichen echten Bibelschriften, die wir kennen. Ja? Da wird etwas hinzugefügt zum Wort Gottes. Ja? Genauso haben wir eben heute moderne Bibelübersetzungen, da werden wir heute Nachmittag noch mehr drüber reden, die behaupten zwar, sie seien eine Bibel und eine Übersetzung, aber die sind so weit weg von dem wirklichen Wortlaut, wie Gott es gegeben hat, dass man sie gar nicht mehr als Bibeln bezeichnen kann. Gute Nachricht, Hoffnung für alle. Ich weiß nicht, ich hoffe, die sind bei euch noch weitgehend unbekannt, aber das wird unter westdeutschen Christen sehr stark nachgefragt und ist sehr verbreitet, diese modernen Bibeln in heutigem Deutsch, so sagt man das. Wir werden dann nachher sehen, dass es im Grund verfälschte Bibeln sind. Und das ist genau der Punkt, auf den ich heute zu sprechen kommen möchte, heute Morgen und heute Nachmittag. Ich möchte es nochmal an einem Bibelwort belegen, das wir lesen im 2. Korintherbrief. Dort sagt Paulus, 2. Korinther 2, Vers 17, denn wir sind nicht wie so viele, die das Wort Gottes verfälschen, sondern aus Lauterkeit von Gott aus reden wir vor dem Angesicht Gottes in Christus. Ja? Also schon damals war es so, dass es Leute gab, die haben das Bibelwort verfälscht, die haben es nicht getreu bewahrt. Die haben es wie ein Handelsgut, so könnte man das auch übersetzen, behandelt und damit Schacher getrieben und es verfälscht. Ja, das war so wie damals Händler zum Beispiel, wenn sie Wein oder Zucker oder irgendetwas verkauft haben, dann haben die das verdünnt und verwässert und mit irgendwelchen anderen Dingen gestreckt. Und dann war es nicht mehr das Echte, was es eigentlich hätte sein sollen. Um des Gewinnes willen haben sie es verwässert, verfälscht, dass es nicht mehr originalgetreu ist. Und so, sagt Paulus, so wollen wir nicht sein, sondern wir verkündigen das Wort Gottes lauter von Gott aus vor dem Angesicht Gottes in Christus. Und so gibt es Bibelübersetzungen, die sind zum Beispiel nicht mehr gottesfürchtig. Ja, da ist dieser moderne humanistische Geist hineingedrungen, der von Gott in einer respektlosen Weise redet, in einer verfälschenden Weise. Das sind die meisten modernen Bibelübersetzungen, gehen eigentlich in diese Richtung. Und das bedeutet, dass das Bibelwort verfälscht wird, dass es nicht mehr so gegeben wird, wie es eigentlich ursprünglich von Gott inspiriert worden ist. Und da liegt eine geistliche Gefahr für die Gemeinde. Ja? Der Teufel sagt den Leuten, schaut her, legt eure alten Bibeln weg, die sind doch alle nichts mehr wert, ihr habt hier was Neueres. Und wir wissen ja, so sagt der Zeitgeist, alles was neu ist, ist besser. Ja? So behauptet man das. Ne? Die neuen Autos sind immer besser als die anderen. Ja? Die neue Technik ist immer überlegen der anderen. Die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse sind natürlich angeblich jedenfalls besser als die alten. Und die neuen Bibeln, na klar, die sind besser als die alten. Ja? Und da müssen wir jetzt aufpassen. Ja? Und deswegen sagt uns Paulus, bewahre das anvertraute Gut. Ja? Wir als Gemeinde müssen ein geistliches Urteilsvermögen haben. Wir müssen wachsam sein. Was wird uns als eine gute, als eine bessere Bibel eigentlich verkauft? Ja? Und da müssen wir einfach wissen, das Wort Gottes ist in einem geistlichen Spannungsfeld. Es ist in einem geistlichen Kampffeld. Wir können nicht erwarten, dass der Teufel die Gemeinde aus allen Rohren angreift, aber vor der Bibel hält er respektvoll Abstand und sagt, nein, das lasse ich natürlich in Ruhe, das Wort Gottes. Ja? Sondern gerade weil die Bibel so wichtig ist für die Gemeinde, versucht der Feind auch die Bibeln zu verändern, in seinem Sinn zu verfälschen, damit die Gemeinde nicht mehr ein scharfes, zweischneidiges Schwert hat. Ja? Wir wissen ja aus Epheser 6, was ist die Bibel für uns? Das Schwert des Geistes, mit dem wir uns wehren. Ja? Nee, das Schwert des Geistes, Epheser 6. Das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes? Ja? Das ist natürlich das Zweischneidige, steht im Hebräer. Aber wir sehen das an verschiedenen Stellen. Ja? Wenn wir im Kampf sind gegen den Feind, dann brauchen wir ein Schwert, mit dem wir uns wehren können. Wir brauchen einen Schild, den Schild des Glaubens. Ja? Wir brauchen eine Rüstung, aber wir brauchen auch ein Schwert. Und da müssen wir aufpassen, dass der Feind nicht sagt, ach, leg doch mal das alte Schwert weg, ich habe ein besseres für dich. Ja? Bloß das funktioniert nicht richtig. Das ist keine Waffe mehr, die den Feind wirklich schlagen kann. Und diese Gefahr, die wollen wir heute Morgen und heute Mittag miteinander geistlich einmal untersuchen und prüfen. Wie sieht es aus mit unseren Bibelübersetzungen? Wo gibt es da Ansätze, dass die Bibelübersetzungen im Sinne des modernen verfälschten Christentums auch verfälscht werden? Und am Anfang heute Morgen wollen wir eigentlich über die ganz grundlegende Frage reden, aus was für einem Grundtext werden eigentlich die Bibeln übersetzt? Ich muss euch ehrlich sagen, diese Frage war für mich früher gar keine Frage. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Ich bin ganz selbstverständlich davon ausgegangen, jede Bibel ist eine getreue Übersetzung dessen, was Gott gegeben hat. Und erst später wurde mir bewusst, als ich mich mit der Schlachterbibel beschäftigt habe und mitgearbeitet habe an der Schlachterbibel, dass es da durchaus Unterschiede gibt zwischen den modernen Bibeln und den alten Bibeln der Reformation. Also die alten Bibeln, darunter verstehe ich jetzt zum Beispiel die Lutherbibel 1545 und 1912 und auch die Synodale, das ist ja auch eine Bibel aus der Reformationszeit oder aus der reformatorischen Tradition im Prinzip, die russische Bibelübersetzung, die King James Bibel zum Beispiel. Die ganzen großen Bibeln haben im Neuen Testament einen ganz bestimmten griechischen Text. Und die modernen Bibeln, wie zum Beispiel die Luther 84 oder die revidierte Elberfelder oder die Züricher, die haben einen doch in manchen Punkten veränderten Text. Ich habe das zum Beispiel nie gemerkt, weil ich hatte nie eine Luther 12. Ja, ich habe immer gleich mit den modernen Bibeln angefangen, ja. Und dann war es, zum Beispiel habe ich, wo ich mal gehört habe, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Habe ich gedacht, was ist denn das? Ja, ich habe immer nur gehört, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ja, Unterschiede. Keine großen zunächst mal, aber dahinter steckt, dass die modernen Bibeln aus einem wissenschaftlichen Text übersetzt sind, den textkritische Wissenschaftler entwickelt haben, während die alten Bibeln aus einem überlieferten Text übersetzt worden sind, griechischen Text, der einfach bestimmte Unterschiede hat. Man sieht es am deutlichsten eigentlich für die meisten auffallend am Schluss des Vaterunsers, wo in den modernen Bibeln dieser Vers, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, weggelassen ist. Und dann steht so eine Fußnote, ja, die besten Handschriften haben diesen Vers nicht. Ja, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, wenn ihr in den Bibeln gelesen habt. Ja, und dann zum Beispiel beim Schluss des Markus-Evangeliums. Die modernen Bibeln wollen uns tatsächlich weismachen, dass das Markus-Evangelium ursprünglich geendet hätte bei Vers 8, wo es heißt, und sie fürchteten sich. Ja, und das ganze Zeugnis von der Auferstehung und Himmelfahrt des Herrn Jesus Christus, das sei erst später hinzugefügt worden. Das sind so ein paar ganz auffällige Unterschiede zwischen den modernen Bibeln und den älteren Bibeln. Ja? Und daran sehen wir, dass also durchaus da zwei verschiedene Linien existieren. Die überlieferten Bibeln aus der Reformationszeit, auch die Bibeln der Täufer übrigens, ja, die haben auch diese überlieferten Bibeln gehabt. Und dann eben die modernen Bibeln, die eigentlich erst ab dem 19. Jahrhundert reingekommen sind. Und um das mal so deutlich zu machen, es ist schon so, dass also zu etwa 90% der Texte des Neuen Testaments, zum Beispiel zwischen der Luther 84 und der Luther 12, übereinstimmt. Aber immerhin in etwa 10% des Textes gibt es Unterschiede zwischen der Luther 12 und der Luther 84. Ja? Und diese Unterschiede bestehen darin, dass die Luther 12 damals eigentlich aus einem Text übersetzt worden ist, der der großen Mehrheit der Handschriften entspricht, während die moderneren Bibeln einen Text haben, den nur ganz wenige alte ägyptische Handschriften haben. Und dieser Text ist also in dem sogenannten Nestle-Aland wissenschaftlichen Ausgabe zusammengefasst. Und der Text der Reformation, der übrigens auch in der Schlachter 2000 wieder verwendet wurde, das ist der sogenannte Textus Receptus, der überlieferte, von allen angenommene Text. Und da wollen wir uns jetzt einfach mal ein bisschen anschauen, was ist da eigentlich der Unterschied, was ist da passiert, was hat sich da verändert in den modernen Bibeln gegenüber den klassischen Bibeln der Reformation und der Erweckungsbewegung. Vielleicht können wir jetzt gerade mal diese erste Folie aufmachen, anmachen. Ja, ich habe also versucht, so mal hier in einer Art Übersichtsdarstellung die Entwicklung des Textes des Neuen Testamentes zu skizzieren. Wie hat sich das von den Originalen bis zu den heutigen Bibeln entwickelt? Einfach mal ganz grundsätzlich gesagt, ich denke, das ist den meisten nicht so immer bewusst, aber die Bibel wurde ja im Original überliefert in zwei Sprachen, nämlich im Hebräischen, das Alte Testament, einige wenige Teile der Bibel auch im Aramäischen und das Neue Testament im Griechischen. Und es war auch Gottes Ratschluss, das Neue Testament wurde überliefert in der Sprache der damaligen Welt des Römischen Reiches, die überall eigentlich gesprochen wurde. Und das bedeutete auch, dass das Evangelium zu allen Heidenvölkern hinausgehen konnte. Gut, am Anfang des Neuen Testaments standen die inspirierten Originale. Paulus hat seine Briefe geschrieben, zum Beispiel an die Gemeinde in Ephesus, hat sie abgeschickt. Wir können sicher sein, obwohl das jetzt nicht so direkt gesagt ist, dass damals schon eine erste Abschrift erfolgt ist. Ja? Denn die Briefe, die waren ja zum Teil Monate, Wochen unterwegs und waren auch Gefahren ausgesetzt. Da gab es Räuber und man hat eigentlich immer eine Abschrift verfasst, um sicher zu gehen, falls der Brief verloren geht, dass man ihn nochmal weiterschicken kann. Diese Briefe wurden dann von den Gemeinden, das wissen wir auch, wiederum abgeschrieben und weitergegeben. Paulus selber sagt zum Beispiel, dass die Epheser den Kolosserbrief lesen sollen und die Kolosser den Epheserbrief, ja, oder beziehungsweise den an die Laodicea. Das heißt, die sollten untereinander natürlich diese apostolischen Lehrbriefe austauschen. Es ist aber ein Beispiel, wir wissen aus dem zweiten Petrusbrief, dass natürlich Petrus auch die Briefe des Paulus kannte, ja. Und so gab es einen Austausch durch Abschriften. Und wir wissen auch, dass die damaligen Christen sich bewusst waren, Paulus selber sagt es ja, das, was ich euch schreibe, sind Gebote Gottes, 1. Korinther 14. Er hat also gewusst, die Christen haben gewusst, wir halten hier Worte Gottes in Händen, etwas ganz Kostbares und Wichtiges für uns. Und so wurden getreue, beglaubigte Abschriften gemacht. Ja, da wurde also genau verglichen, ja, so wie man das heute auch machen würde, stimmt jedes Wort der Abschrift mit dem Original, was sie ja in Händen hatten, überein. Und so verbreiteten sich die Urhandschriften durch getreue Abschriften innerhalb der apostolischen Gemeinden. Ja, das war der Anfang der Überlieferung. Wir haben das ja gehört, wir sollen das Wort bewahren. Und bewahren heißt zunächst einmal Wort getreu abschreiben. Ja, das war eine Zeit, wo es noch keine Computer, keine Schreibmaschinen, keine Druckmaschinen gab. Die einzige Möglichkeit, etwas zu verbreiten und auch etwas weiterzugeben, war, dass man es sehr genau abgeschrieben hat. Und zwar waren die das Material war in der damaligen Zeit Papyrus. Man hat es also auf Pflanzen, so gepresste Pflanzenstängel abgeschrieben, die ähnlich wie das heutige Papier, allerdings etwas fasriger, dann zusammengepresst wurden und getrocknet wurden als Blätter. Ja? Und darauf wurde von Hand mit Tinte geschrieben. Und so haben sich die ursprünglichen apostolischen Handschriften verbreitet unter den apostolischen Gemeinden. Es ist interessant, dass schon damals auch gefälschte Bibelelemente vorhanden waren, Bibelteile, denn Paulus sagt im 1. Thessalonicher Brief, dass niemand sie beunruhigen soll, im 2. Thessalonicher 2, Entschuldigung am Anfang, durch einen Brief oder durch ein Wort, als komme es von uns. Ja? Also das heißt, damals gab es schon Briefe, von denen hat man behauptet, es sei ein Paulusbrief, aber es war gar kein Paulusbrief. Ja? Also es ist interessant, der Teufel hat schon damals versucht, das echte Wort Gottes zu verfälschen und etwas anderes dazwischen zu säen. Aber die Apostel und auch die Ältesten der Gemeinden waren wachsam und sie haben aufgepasst. Paulus hat jeden seiner Briefe, die er selber geschrieben hat, auch eigenhändig unterschrieben. Das lesen wir zum Beispiel im Galaterbrief, ja, um zu verhindern, dass es eine Fälschung gibt. Ja, also so wurden praktisch die inspirierten Originale vervielfältigt und durch getreue Abschriften unter den Gemeinden im ersten Jahrhundert weiterverbreitet. Und dann kommen wir praktisch in eine weitere Entwicklung hinein der Abschriften und der Entwicklung auch der Gemeinde. Und wir wissen, dass nach dem ersten Jahrhundert die apostolische Gemeinde entartet ist, dass sie geistlich zerstört wurde. Ganz schnell, so wie das eigentlich auch in Apostelgeschichte 20 vorhergesagt wurde. Es gab reißende Wölfe, die hineinkamen in die Gemeinden. Es standen Leute auf in den Gemeinden, die Falsches gelehrt haben. Und aus der apostolischen Gemeinde wurde Schritt für Schritt die katholische Kirche. Ja? Und das ist jetzt ein Punkt, wo wir aufpassen müssen in der Entwicklung der Handschriftenüberlieferung. Denn neben den getreuen Handschriften, die weiterhin abgeschrieben und überliefert wurden, besonders im Raum der griechischen Kirche, also Kleinasien und Griechenland, dort waren ja die meisten apostolisch gegründeten Gemeinden. Ja, dort gab es weiterhin den getreuen Verlauf der Abschriften, der Textüberlieferung, der Apostelschriften. Da gab es jetzt dann auch andere Überlieferungslinien, die waren nicht mehr so zuverlässig. Und diese Überlieferungslinien sind in Ägypten vor allen Dingen angesiedelt gewesen. Und wir müssen dazu wissen, dass also Alexandria war ja eine große jüdische Kolonie. Da gab es, wenn ich es richtig weiß, Hunderttausende von Juden. Aber das waren abgefallene Juden. Das waren nicht mehr Juden, die das biblische Judentum überhaupt noch angenommen haben. Die waren zum Beispiel so weit abgefallen, dass sie einen Tempel gebaut haben in Alexandria und eigene Priester eingesetzt haben. Wir wissen ja, dass Gottes Wort gesagt hat, ich will nur dort einen Tempel haben, wo ich es erwählt habe, nämlich in Jerusalem. Ja, jeder Tempel außerhalb Jerusalems ist ein abgefallener Tempel. Und in Alexandria haben die Juden es gewagt, einen Tempel zu bauen. Ja, das heißt, es waren abgefallene Juden. Und diese abgefallenen Juden haben damals schon okkulte Linien und Lehren entwickelt, bevor das Christentum überhaupt kam. Wir wissen von Philo von Alexandria, das war ein ganz bekannter jüdischer Philosoph und Denker. Der war der Begründer der Kabbala und des heutigen Okkultismus. Der hat also platonische griechische Philosophie verbunden mit jüdischen Elementen und hat Magie hineingemischt. Und das ist also der Anfang des New Age. Also Philo wird heute noch von den New Age-Leuten, von den Okkultisten und Zauberern und Theosophen als einer ihrer großen Vorfahren bezeichnet. Und das heißt, in Alexandria gab es einen vorbereiteten Boden finsterer, okkulter Irrlehren, die aber mit dem jüdischen Alten Testament verknüpft waren. Und als dann die christliche Gemeinde nach Alexandria kam, dann wurde dort ganz stark eine Irrlehre, die auch mit Philo verbunden ist, nämlich die sogenannte Gnosis. Gnosis heißt Erkenntnis. Erkenntnis, das war eine Irrlehre, die haben praktisch gesagt, der Mensch wird nicht durch das Blut Jesu Christi und den Glauben erlöst, sondern indem er eine Offenbarungserkenntnis bekommt und erkennt, dass er selber Gott ist, dadurch wird er Gott und dadurch gewinnt er praktisch die Erlösung und das ewige Leben. Ja? Das ist also etwas, was verbunden ist mit der heutigen Mystik und aber auch mit der heutigen Wissenschaftsgläubigkeit. Nicht das Blut des Lammes, sondern Erkenntnis errettet. Ja? Und diese Irrlehre der Gnosis war in Ägypten, in Alexandria ganz stark verbreitet. Und nun finden wir, dass in Alexandria ausgerechnet es einige Handschriften des Neuen Testaments gab, die haben bestimmte Stellen in ihrem Text verändert. Die haben manches weggelassen, die haben manches anders geschrieben als die vielen Handschriften aus dem griechisch-kleinasiatischen Raum und haben eine andere Textüberlieferung des Neuen Testaments aufgebaut. Und jetzt ist interessant, diese getreue Überlieferung aus den apostolischen Gemeinden, die ging sehr zuverlässig weiter bis in die späteren Jahrhunderte. Das kann man es vielleicht ein bisschen runterziehen, damit der obere Teil der Grafik auch sichtbar wird. Die gingen sehr getreu weiter bis in das 16. Jahrhundert hinein. Und dort gab es ja dann eine ganz wichtige geschichtliche, einen ganz wichtigen geschichtlichen Einschnitt. Nämlich im 16. Jahrhundert kam es ganz neu wieder zu Bibelübersetzungen in die Volkssprachen. Dazu muss man sagen, früh, ganz am Anfang, war Griechisch die Weltsprache des Römischen Reiches. Jeder hat es fast verstanden im ganzen Römischen Reich. Später wurde das Griechische immer mehr abgelöst durch das Lateinische. Das heißt, die Römer selber, die eigentlichen Herrscher des Römischen Reiches haben hauptsächlich Lateinisch gesprochen. Auch in Alexandria zum Beispiel war Griechisch nicht mehr die Hauptsprache, sondern Lateinisch. Und dann gab es zunächst einmal eine lateinische Übersetzung der Bibel, die Vulgata war das dann am Ende, ja, eine kirchenoffizielle, verbindliche Übersetzung für die katholische Kirche. Und die hatte auch schon gewisse Verfälschungen aus den ägyptischen Handschriften drin. Aber für die westliche, für die römische Kirche war das Griechische damit erledigt. Die haben eigentlich nur noch in der lateinischen Bibel gelesen und die griechischen Handschriften gerieten in Vergessenheit. Dagegen die Ostkirche, ja, die kennt ihr ja auch so ein bisschen, ein Abzweig ist ja dann auch die russische orthodoxe Kirche, die haben die griechischen Handschriften weiter überliefert und zwar sehr sorgfältig und sehr getreu, und da war ja auch Griechisch noch die lebendige Sprache, auch in den Gemeinden. Es wurde in den Gottesdiensten weiter das Neue Testament auf Griechisch vorgelesen. Und deshalb war die Handschriftenüberlieferung in diesem Bereich, Byzanz hieß es ja später, Ostrom, byzantinisches Reich, war die griechische Handschriftenüberlieferung lebendig und auch getreu. Bis zu dem Punkt, wo Gottes Gericht diese griechisch-orthodoxe Kirche getroffen hat. Wir wissen das, der Fall von Byzanz, der Sturz des Oströmischen Reiches. Wer kam an die Macht bis heute? Die Moslems, ja, der Islam hat die ungetreue, von Christus abgefallene Christenheit weggefegt aus diesem Bereich. Und dadurch kamen ganz viele griechische Handschriften, wohin? Nach Westeuropa, ja, nach Deutschland, nach der Schweiz. Und das war damals auch genau die Zeit der Reformation, von Gott vorbereitet. Da haben sich dann die Reformatoren wieder auseinandergesetzt und haben gesagt, wir können nicht von der Vulgata ausgehen. Die Vulgata ist keine zuverlässige Übersetzung. Da stehen Verfälschungen von der katholischen Kirche drin. Wir müssen zurück, wohin? Zu den Originalsprachen, zu den von Gott gegebenen hebräischen und griechischen Handschriften. Wir müssen die Bibel aus den Verfälschungen der katholischen Kirche befreien und reinigen und wieder zurück zu dem, was Gott gegeben hat. Das haben die Reformatoren erkannt. Und deswegen haben sie das Alte Testament nicht nach der Vulgata übersetzt oder nach der griechischen Septuaginta-Übersetzung, sondern sie haben das Alte Testament neu aus den hebräischen Handschriften der Juden übersetzt. Und beim Neuen Testament haben sie gesagt, wir glauben nicht, dass die Vulgata die Bibel ist, sondern wir wollen wissen, was hat eigentlich die griechische Kirche für eine Handschriftenüberlieferung gehabt. Und so sind sie ganz bewusst zu diesen byzantinisch-griechischen Handschriften gegangen und haben dort gesagt, wir wollen diese Handschriftenüberlieferung als die getreue und von Gott bewahrte Linie zur Grundlage unserer Bibel machen. Und das ist der Textus Receptus. Der wurde von Erasmus von Rotterdam das erste Mal zusammengestellt, wurde dann später von gläubigen, gottesfürchtigen Gelehrten Stephanus und Beza, die beide evangelisch waren und gläubig waren, wurde er vervollkommnet. Und dieser Text liegt praktisch allen wichtigen Bibelübersetzungen der Reformationszeit zugrunde. Damals wurden ja die Bibeln wieder neu übersetzt ins Spanische, ins Italienische, ins Französische, ins Englische, ins Deutsche, auch ins Russische dann etwas später. Ja? Und es war ja eine gewaltige Bewegung Gottes. Wir machen uns das gar nicht klar, was es bedeutet hat, dass die Menschen im Mittelalter nichts von der Bibel kannten. In den Messen der lateinisch der römischen Kirche wurden nur lateinische Bibelfetzen gelesen, gemurmelt. Und die Menschen wussten nichts vom Wort Gottes, sie wussten nichts vom Evangelium, von dem Blut Jesu Christi, das sie erlöst. Das hat die Kirche von ihnen ferngehalten. Die Kirche war so gottfeindlich, dass sie lange Jahrhunderte das Lesen der Bibel in der Volkssprache verboten hat. Und da war es eine Revolution, eine wunderbare Befreiung und ein Gnadenwerk Gottes, dass im 16. Jahrhundert die Reformatoren gesagt haben, das Volk braucht die Bibel. Die Menschen müssen selber die Botschaft von Jesus Christus lesen. Sie sollen getreu das erfahren, was Gott den Aposteln und Propheten gegeben hat. Wir wollen nicht mehr die Überlieferung der Kirche, sondern wir wollen das, was das Wort Gottes selber ist, das reine, lautere Wort. Und deshalb haben sie diese Bibelübersetzung gemacht. Und diese Bibelübersetzung waren 350 Jahre lang die verbindlichen Bibeln für alle evangelischen Gläubigen. Also für die Mennoniten, für die Baptisten, für die Lutheraner, für die Pietisten, alle haben sie eine Bibel gelesen. In Deutschland die Lutherbibel, ja? In der Schweiz die Züricher Bibel, in England die King James Bibel, in Russland die Synodale. Ja? Gab nur eine Bibel, ist auch richtig so. Es gibt ja auch von Gott nur eine Bibel, oder? Es gibt ja nicht 5 oder 6 Bibeln. Ja? Und so war das eine gesegnete Zeit. Das war auch die Zeit der Erweckung. Das war die Zeit, wo viele Menschen zum Glauben kamen, wo ein Wesley zum Beispiel evangelisiert hat, in Russland ein Onken, ja, und andere, die evangelisiert haben, die die Bibel verkündigt haben, und viele, viele Tausende und Hunderttausende sind zum Glauben gekommen. Und dann kam eine Wende im 19. Jahrhundert. Und das müssen wir wissen, was in der Christenheit im 18. und 19. Jahrhundert für eine verderbliche Entwicklung begann. Ja, Es begann im 18. Jahrhundert mit einigen Gelehrten, die gesagt haben, ja, die Bibel, die kann man doch nicht einfach so naiv als Gottes Wort nehmen. Die Bibel ist ein Buch wie jedes andere. Ja, das haben Menschen geschrieben, das ist irrtümlich. So haben sie das dargestellt. Und diese Leute, das waren hochgelehrte Wissenschaftler am Anfang, die haben sich über die Bibel erhoben. Und die haben die Bibel angefangen zu kritisieren und haben gesagt, ja, da sind Irrtümer drin, da sind menschliche Überlieferungen drin. Und diese Linie ging im 18. Jahrhundert aus von deutschen Gelehrten. Semmler war einer von ihnen, Wettstein, so bestimmte Leute, die die Bibel nicht mehr als Gottes Wort anerkennen wollten. Ja? Und diese Linie hat sich im 19. Jahrhundert zur dominierenden, beherrschenden Linie der Theologie entwickelt. Ja? Die Bibelkritik eroberte die akademische Theologie. Das haben wir heute noch die Früchte davon. Ja? Gottlose Pfarrer, die nichts mehr von der Bibel halten, die den Leuten irgendwelche heidnischen Märchen erzählen und das Wort Gottes können sie nicht mehr verstehen und verkündigen sie nicht mehr getreu. Ja? Das fing im 18. Jahrhundert an. Im 19. Jahrhundert war die Bibelkritik schon ziemlich mächtig geworden in der Theologie und im 20. Jahrhundert in der ganzen Kirche. Ja? Ein Sauerteig, der sich schrecklich ausgewirkt hat, der die Menschen von dem Heil in Christus weggeführt hat, hin zu dieser Kritik, zu dieser kritischen Aufklärung. Die Vernunft, der Mensch war im Mittelpunkt, nicht mehr Gott und sein Offenbarungswort. Und das war der Niedergang. Und genau in dieser Zeit hat man auch angefangen, den überlieferten Text des Alten und des Neuen Testaments in Frage zu stellen. Da kamen die Gelehrten und haben gesagt, ja, sollte Gott wirklich gesagt haben. Sie haben gesagt, nein, 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 da müssen wir auch untersuchen. Und da gibt es doch diese interessanten ägyptischen Handschriften. Da ist doch einiges gar nicht drin, was in der Lutherbibel drinsteht. Ja? Und dann haben sie diese ägyptischen Handschriften ausgegraben und haben gesagt, das ist die Grundlage für unseren griechischen Text. Wir machen einen anderen griechischen Text, als die Gläubigen ihn haben. Ja? Einen kritischen Text hat man das genannt, nicht umsonst. Ja? Und dieser Text wurde dann zur Grundlage für die modernen Bibelübersetzungen. Ja? Dahinter steckt eine ganz gefährliche Sache, möchte ich auch nochmal sagen, nämlich die Wissenschaftsgläubigkeit. Seid ihr wissenschaftsgläubig oder bibelgläubig? Das wollen wir doch hoffen. Wisst ihr, ich muss mal ehrlich sagen, ich bin sozusagen auch wissenschaftlich ausgebildet. Ich habe also Anglistik und Germanistik studiert und bin formal gesehen ein Wissenschaftler. Ja? Aber wenn man geistlich herangeht an die Wissenschaft, dann merkt man, wie armselig, wie begrenzt der menschliche Verstand und die menschliche Weisheit ist. Die Bibel lehrt es in 1. Korinther 1, das rate ich jedem von euch, der so ein Stück auch sich vielleicht beruflich mit Wissenschaft beschäftigen muss, der studieren muss oder so, das ganz gut nachzudenken, wo Gott sagt, ich habe die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht. Ja, und die Torheit des Glaubens, die zählt bei mir, nicht die Weisheit der Menschen. Und genauso ist es auch, dass die Wissenschaft nämlich sehr, sehr begrenzt ist in dem, was sie überhaupt sagen kann. Die Wissenschaft kann, weil Gott Naturgesetze geschaffen hat, kann sie manches sagen über Naturgesetze. Ja? Aber die echten Wissenschaftler werden immer demütiger und sagen, je mehr wir die Atome erforschen, desto unergründlicher wird das Ganze. Anstatt dass es klarer wird, entdecken sie immer noch mehr Miniteile und immer noch mehr Zusammenhänge, wo sie sagen müssen, wir stehen vor einem Rätsel, vor einem Wunder. In einer Weise wissen wir weniger über die Atome als die Wissenschaftler vor 100 Jahren. Ja? Also das heißt, ein demütiger Wissenschaftler muss sagen und erkennen, ich kann eigentlich nur ganz wenig erkennen. Ja? Die Schöpfung ist so gewaltig, die Zusammenhänge sind so groß, wir können sie gar nicht ausloten. Und ganz, ganz gefährlich wird es dort, wo die Wissenschaft mit ihrem begrenzten Menschenverstand anfängt, auf göttliche Dinge sich anzumaßen, göttliche Dinge zu beurteilen. Weil dort hört eigentlich ihre Kompetenz auf. Ja? In göttlichen Dingen hat nicht die Wissenschaft das Sagen, sondern der Glaube, der das Wort Gottes empfängt und dadurch erleuchtet wird. Das ist eine ganz wichtige Sache. Ich möchte es mal lesen aus 1. Korinther 2, weil das ist genau der Zusammenhang, der geistlich wichtig ist, auch für die modernen Bibelübersetzungen, die Textüberlieferung. Ich lese mal einfach 1. Korinther 2, Abvers 6. Ein größerer Zusammenhang, aber ich denke, das ist wertvoll und wichtig, dass wir das miteinander auch wirklich lesen. Wir reden allerdings Weisheit, sagt der Apostel Paulus, unter den Gereiften, aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen, sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat und auch keiner der Gelehrten, muss man dazu sagen, ja. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Das ist die Bibel. Worte vom Heiligen Geist gelehrt, Offenbarungsworte. Und jetzt kommt der Punkt, der wichtig ist in Bezug auf die Wissenschaft. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Ihr Lieben, das ist eine ganz wichtige Sache, die hier gesagt wird. Paulus sagt hier, in menschlichen Dingen, in natürlichen Dingen mag der natürliche Mensch mit seinem Verstand manche Dinge erkennen können. Wenn auch nur begrenzt. Aber in göttlichen Dingen, in geistlichen Dingen ist er völlig ausgeschlossen von irgendeinem Urteil. Er kann gar nichts erkennen. Warum? Weil er dazu den Heiligen Geist bräuchte. Wisst ihr, ihr Lieben, es nützt gar nichts, wenn wir Gelehrte haben, die von mir aus die hebräische Bibel auswendig können, die Experten sind in Hebräisch, die vielleicht unheimlich viel Wissen über die Bibel angesammelt haben, aber ihr Herz ist tot und verfinstert dabei. Sie glauben nicht an diesen Herrn, von dem die Bibel redet, dann ist ihr ganzes Wissen nichtig und umsonst und es bringt ihnen nur die untersten Örter der Hölle ein, wenn sie einmal in die Hölle fahren, weil sie so viel wussten und doch sich nicht bekehrt haben. Ja? Und solche gelehrten Wissenschaftler sind die größten Feinde des Glaubens und des Evangeliums. Und ihnen darf die Gemeinde nicht vertrauen in göttlichen und geistlichen Dingen. Ja? Da müssen wir sagen, lieber jemand Einfältiges, der wirklich gläubig ist und gar keine große Bildung hat, weiß 100-mal mehr in göttlichen Dingen als irgendein Theologieprofessor, der alles weiß und ein verfinstertes Herz und einen verfinsterten Verstand hat. Und deshalb kann ich euch nur bitten, auch die Jüngeren, habt kein Vertrauen zu den Wissenschaftlern. Glaubt nicht, dass die Theologie, die Wissenschaft in göttlichen Dingen irgendetwas zu sagen hat. Wer das glaubt, der wird verführt. Und deswegen gibt es heute so viele Bibelschüler, die sich der Bibelkritik öffnen, weil sie nämlich auf der Wissenschaftsschiene angefangen haben zu denken und zu leben. Und dann werden sie vom Glauben, vom einfältigen Glauben weggeführt. Und der Teufel hat sie in der Falle. Ja? Und das ist genau der Punkt. Wenn wir heute diese modernen Bibeln haben, dann sagen die Leute, ja, die Wissenschaft hat den besten Text festgestellt und den Text nehmen wir. Und da müssen wir sagen, Vorsicht, wenn das die ungläubigen Wissenschaftler waren, die diesen Text festgestellt haben, dann müssen wir aufpassen, ist es überhaupt der Richtige? Und das wollen wir jetzt miteinander an einigen Beispielen noch einmal untersuchen. Ich möchte einfach als nächstes mal einige Textstellen mit uns lesen und untersuchen. Wir werden die auch hier in Folien dann an die Wand werfen, wo Unterschiede bestehen zwischen den modernen Bibeln, zum Beispiel der Luther 84 und der Luther 12, ja, oder der revidierten Elberfelder und der Schlachter 2000. Ja. Und da können wir vielleicht gerade mal die erste Seite von diesen Beispielen miteinander anschauen. Also wir haben links an dem Beispiel der Schlachter 2000 den Textus Receptus, den alten Text der Reformatoren. Das ist der Text, der im Wesentlichen eben von der Mehrzahl der griechischen Handschriften aus dem Gebiet Griechenland und Kleinasien bezeugt wird. Und rechts haben wir den Nestle-Alan-Text. Das ist im Prinzip der Text, der aus den ägyptischen Handschriften der Gnosis kommt, die ganz wenige sind, die aber ziemlich alt sind. Ja? Gut. Markus 1, Vers 1 ist das erste Beispiel. Dort lesen wir im Text des Rezeptus und in den ganzen getreuen Bibeln Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und wir lesen zum Beispiel in der Luther 56 und der revidierten Elberfelder 86 lesen wir nur noch Anfang des Evangeliums Jesu Christi. Der Sohn Gottes ist weggelassen. Johannes 6, Vers 69. Da lesen wir in den überlieferten Bibeln, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. In den modernen Bibeln steht, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Das ist ein Unterschied. Ja? Der Heilige Gottes, das könnte ein Engel sein, das könnte irgendein Mensch sein. Aber das andere sagt ganz klar, Jesus Christus ist der Sohn des lebendigen Gottes. In Johannes 9, Vers 35 bis 38 haben wir diese wunderbare Begegnung des Herrn Jesus mit dem Blindgeborenen, der sehend wurde. Und wir lesen Vers 35 in den überlieferten Bibeln. Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten, und als er ihn fand, sprach er zu ihm, glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach, wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus aber sprach zu ihm, du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, ich glaube, Herr, und fiel anbetend vor ihm nieder. In den modernen Bibeln lesen wir die bei der Frage des Herrn Jesus, glaubst du an den Sohn des Menschen? Das ist ein Unterschied, oder? Beides sind Titel des Herrn Jesus, ganz gewiss. Aber hier in dem Zusammenhang geht es eindeutig um den Sohn Gottes. Ja, wir lesen, dass dieser Mann sich anbetend vor ihm niederwarf. Ja, da geht es um die Gottheit Jesu Christi. Und genau das wird in diesen modernen Texten nicht mehr bezeugt. Johannes 3, Vers 13. Dort lesen wir, und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, des Menschen Sohn, der im Himmel ist. Das ist ein Geheimnis, dass der Herr Jesus, als er auf der Erde war, sagt, ich bin auch im Himmel, ne, weil er Gott ist. Und dieser Satz, der im Himmel ist, ist in modernen Bibeln weggelassen worden. Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Und hier haben die modernen Handschriften im Griechischen wortlich eigentlich, niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Gott, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Ja? Das wird in den meisten Bibeln nicht so übersetzt, sondern nur in der Fußnote. Ja? Manche sagen, der Eingeborene, der Gott ist, aber hier steht im Griechischen ein Wort, das letztlich aus der gnostischen Irrlehre kommt, nämlich, dass es nicht nur einen Gott gibt, sondern verschiedene geschaffene Götter. Und davon kommt also diese verfälschte Fassung her. Matthäus 1, Vers 18, ist auch eine ganz interessante Sache. Da hat der überlieferte Text, der Textus Receptus, die Geburt Jesu Christi geschah auf diese Weise. Und die ägyptischen Texte haben wörtlich übersetzt, mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Und das ist ja eine ganz heiße Sache. Ja, jetzt überlegt euch mal. Der Herr Jesus Christus ist sein Ursprung, die Geburt durch Maria gewesen. Niemals. Er ist ja Gott von Ewigkeit. Er ist ja präexistent, wie die Bibel lehrt. Das heißt, er sagt ja selber, ehe Abraham wurde, bin ich. Ja? Also, wenn hier steht Ursprung, dann ist es im Grundausdruck auch einer Irrlehre, dass nämlich Jesus Christus gar nicht Gott von Ewigkeit wäre. Das haben die Arianer gelehrt, ja, auch eine frühe Irrlehre. Ja, 1. Timotheus 3, 16, eine ganz wichtige Stelle, eine Schlüsselstelle in der Lehre von Christus, eine Schlüsselstelle, wenn man zum Beispiel mit den Zeugen Jehovas zu reden hat, die
behaupten, dass Jesus Christus gar nicht der Sohn Gottes und nicht Gott von Ewigkeit ist. Da heißt es, und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Und hier haben die modernen Bibelübersetzungen nur noch, der geoffenbart ist im Fleisch. Sie lassen also Gott weg. Und damit ist ein ganz wichtiges Zeugnis von der Gottheit Jesu Christi in den modernen Bibeln verloren gegangen. Nicht mehr vorhanden. Ja? Gott geoffenbart im Fleisch, das ist das Zeugnis von 95% aller Handschriften des griechischen Neuen Testaments. Und nur die wenigen abweichenden Handschriften aus Ägypten haben er geoffenbart im Fleisch. Ja? Und damit ist nicht mehr beweisbar, dass Jesus Christus tatsächlich Gott ist, sondern er könnte auch ein Engel gewesen sein. Ja? Das ist beliebig, das ist nicht klar. Gott geoffenbart im Fleisch ist klar. Ja? Apostelgeschichte 8, Vers 37, da heißt es, als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer spricht, siehe, hier ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Das ist eine ganz wichtige Stelle. Aber in den modernen Bibeln ist der Vers 37 weggelassen, wo es heißt, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Und es ist auch weggelassen, dieses Bekenntnis dieses Kämmerers, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ist weggelassen. Finden wir nicht mehr. Ja? Und damit ist sowohl ein ganz wichtiger Beleg für die biblische Tauflehre weg, dass nämlich der Glaube Voraussetzung ist, wenn man sich biblisch taufen lassen will. Und es ist auch ein Zeugnis der Gottessohnschaft Jesu Christi aus den Bibeln weggetilgt. Auch in anderer Weise, nehmen wir mal die nächste Seite, auch in anderer Weise verfälschen die modernen Texte und die ägyptischen Handschriften das Zeugnis von Jesus Christus. Philipper 4, Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus, so heißt es in den reformatorischen Bibeln. Und Christus ist weggelassen in den modernen Bibeln. Da lesen wir nicht mehr, wer uns stark macht und durch wen wir alles vermögen. Ja? Zum Beispiel in Epheser 3, Vers 9, da heißt es, der alles erschaffen hat, Gott, der alles erschaffen hat, durch Jesus Christus. Und in modernen Bibeln ist durch Jesus Christus weggelassen. Ja? Finden wir nicht mehr. Das nächste Beispiel, Galater 4, Vers 7. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Das ist eigentlich eine ganz klare Sache. Wir sind Erben Gottes. Wir erben die Herrlichkeit, die Gott uns bereitet hat, nur durch den Herrn Jesus Christus. Ja? Und die modernen Bibeln sagen, wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Da wird also auch Christus in seiner Mittlerfunktion weggelassen. Römer 14, Vers 10 sagen die traditionellen Bibeln, wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Ja, das ist eine ganz klare Ordnung. Nämlich die Ungläubigen werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen zur Verdammnis. Offenbarung 21. Die Gläubigen aber werden vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen, um ihren Lohn und ihr Preisgericht zu empfangen. Ja? Aber hier in den ägyptischen Handschriften heißt es, wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Da ist also auch wieder Christus weggelassen. Eine ganz wichtige Stelle ist auch Johannes 7, Vers 8. Da sagen die überlieferten Bibeln, geht ihr hinauf zu diesem Fest. Ich gehe noch nicht zu diesem Fest hinauf, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Und die modernen Bibeln sagen, geht ihr hinauf zu diesem Fest. Ich gehe nicht hinauf zu diesem Fest. Was bedeutet es? Nach den modernen Texten wäre der Herr Jesus Christus, hätte die Unwahrheit gesagt. Ja? Denn er ist ja nachher raufgegangen. Also da wird der Herr dargestellt als ein Mensch, als ein irrtumsfähiger Mensch, der zunächst einmal gar nicht drauf wollte und dann hinterher ist er doch gegangen. Und das stimmt ja nicht. Er ist ja allwissend gewesen und er hat ganz klar gewusst, dass er noch nicht zu diesem Fest hinaufgeht. Das ist also ein kleines Wort, aber im Grund ist damit von der Lehre von Christus her eine ganz riesen Veränderung gewesen, passiert. Ja? Nämlich Christus ist in den modernen Bibeln ein irrtumsfähiger Mensch und in den traditionellen Bibeln ist er Gott, der weiß, was er tut. Ja, auch was das Heil angeht, ja, jetzt können wir die nächste Seite auflegen, was das Heil in Christus angeht, gibt es schwerwiegende Verkürzungen in den modernen Bibeln. Matthäus 18, Vers 10 bis 11, da lesen wir der Vers 11, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um das Verlorene zu retten. Und diese wunderbare Aussage fehlt in den modernen Bibeln an dieser Stelle. Ja, die modernen Bibeln haben diesen Vers einfach weggelassen. Lukas 9, Vers 54 bis 56, diese bekannte Stelle. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie, Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat? Er aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach, wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Und sie zogen in ein anderes Dorf. Und dieser ganze fettgedruckte Vers ist weggelassen in den modernen Bibeln. Ja? Zweimal ist weggelassen worden, dass der Sohn des Menschen gekommen ist, um die Menschen zu erretten. Ja? Das ist eine ernste Sache. Lukas 4, Vers 18, eine andere Stelle, wo sich die Verfälschung der Bibeln so deutlich zeigt. Ein Zitat aus dem Propheten Jesaja, das der Herr Jesus selber in der Synagoge vorliest. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkündigen und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. In den modernen Bibeln und in den ägyptischen Texten ist einfach ausgelassen, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Es fehlt einfach. Ist nicht drin. Und dann könnte man sagen, ja, wie kann denn das sein? Ja, der Herr Jesus hat doch das Wort Gottes auswendig gekannt. Er war ja selber der, der es inspiriert hat. Ja, warum hätte er diesen Teil aus Jesaja weggelassen, als er das Buch vorgelesen hat in der Synagoge? Das kann gar nicht sein, dass dieser Vers gefehlt hat, als der Herr Jesus das hebräische Original vorgelesen hat. Ja? Aber in den ägyptischen Handschriften steht es nicht mehr drin. Ja? Auch eine ganz wichtige Sache, Kolosser 1, Vers 14. In welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Die modernen Bibeln lassen das Blut weg. Da heißt es, nur noch in ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Ja? Genauso Johannes 6, Vers 47, und das ist eine ganz wichtige Stelle. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Die modernen Bibeln und die ägyptischen Handschriften machen daraus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, hat ewiges Leben. Ist das ein Unterschied? Lasst uns mal drüber nachdenken. Was ist das moderne Christentum? Was ist die Religion der Hure Babylon? Ganz einfach, wer glaubt, hat ewiges Leben. Ob er jetzt an Buddha glaubt oder an Mohammed oder an Christus, das ist ganz egal. Hauptsache, er glaubt, dann hat er ewiges Leben. Ja, das ist die Religion der Ökumene. Da würde auch jeder sagen, ja, ja, das glaube ich auch. Ja, auch der New Ager würde das sagen, der Okkultist, ja, wer glaubt, hat ewiges Leben. Aber wenn wir jetzt sagen, wer an mich glaubt, ja, ihr Lieben, dann wird's eng, ja. Dann verabschieden sie sich alle aus der Ökumene. Ja? Dann bleiben nur noch wenige übrig, die wirklich an den Herrn Jesus glauben wollen. Ja? Also hier wird etwas ganz Entscheidendes verfälscht. Nicht der Glaube an und für sich jeder Glaube rettet, sondern nur der Glaube an den Sohn Gottes, an Jesus Christus. Und das Ganze wird noch einmal verfälscht. In Markus 9, Vers 42 kommt nämlich genau dasselbe vor. Der überlieferte Text hat, wer aber einem dieser Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt. Und die modernen Bibeln sagen nur noch wahrlich, nee, und wer einem dieser Kleinen, die glauben, Anlass zur Sünde gibt. Ist auch wieder an mich weggelassen. Ja? 1. Korinther 5, Vers 7. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Da wird für uns weggelassen in den modernen Bibeln. Nur noch ist geschlachtet. 1. Petrus 4, 1. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat. Wieder dieses für uns, dieser persönliche Bezug, weggelassen. Matthäus 9, Vers 13, da kommen wir wieder zum modernen Christentum. Der Herr Jesus sagt, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Und die modernen Bibeln sagen nur noch, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Das ist genau das, was heute passiert. Ja, die modernen Christen rufen Sünder und sagen, du kannst bleiben, wie du bist, Gott liebt dich, wie du bist. Ja, du musst nicht mehr Buße tun. Du wirst schon gerecht gemacht und gerettet. Ja, glaube nur. Wisst ihr, ein Glaube ohne Buße ist kein biblischer Glaube. Die Buße gehört dazu. Der Herr Jesus hat niemals Sünder angenommen, einfach als Sünder, sondern nur, wenn sie Buße getan haben. Oder? Das ist die biblische Lehre. Ja? Hier wird die biblische Lehre verfälscht, indem die Buße weggelassen wird. Und auch das finden wir noch einmal, nämlich in Markus 2, Vers 17. Genau dasselbe. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Und die modernen Texte sagen nur, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ja? Zweimal die Buße weggelassen. Ist das Zufall? Was meint ihr? Das ist kein Zufall. 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. So sagen es die überlieferten Handschriften und alle die getreuen Bibeln. Die modernen Bibeln sagen, das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Das ist was anderes. Das ist weniger als alles ist neu geworden. Ja? Das eine ist die Wiedergeburt, der erneuerte Mensch, komplett neu gemacht, innerlich, inwendig. Und das andere ist, na, da hat was Neues angefangen. Ne? Das ist so typisch auch für die moderne Verständnis von Christentum und Wiedergeburt, dass nämlich nicht alles neu geworden ist, sondern da hat nur irgendwas Neues angefangen. Ne? Das ist verschwommen, das ist unklar. Ja? Aussagen zur biblischen Lehre werden verfälscht. Nächstes Blatt bitte. Und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Epheser 4, Vers 6. Die getreuen Bibeln haben ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Nämlich in den Kindern Gottes, in den Wiedergeborenen. Die modernen Bibeln sagen, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Wisst ihr, was das ist? Das ist Irrlehre. Ja? Wer sagt, dass Gott in allen ist? Das sagen die New Age Philosophen, ja, das sagen die Mystiker, das sagen die Buddhisten, das sagt die katholische Kirche. Das ist die Irrlehre, ein Funke Gottes ist in allen Menschen, in allen Geschöpfen. Ja. Man muss diesen Funken nur beleben. Das weiß ich noch von der Esoterik her. So haben die gelehrt. Ja. Die Okkultisten sagen das. Die Bibel sagt, Gott ist überhaupt nicht in allen Geschöpfen, sondern der sündige Mensch ist von Gott getrennt. Gott ist überhaupt nicht in ihm, ja, sondern Gott wird ihn einmal in die Hölle werfen. Sondern nur in den Kindern Gottes wohnt Gott. In euch allen, nicht in allen. Ja? Offenbarung 22, 21. Diese Verfälschung geschieht nicht nur einmal. Der Schluss der Bibel. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen, sagt der Textus Receptus. Ganz klar, mit den Gläubigen. Und die verfälschten Bibeln sagen, die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Das ist die Ökumene, ja. Das ist der Papst, der zusammen mit den Buddhisten und den Hindus betet, ja. Die Gnade sei mit allen Menschen der guten Willens, sagt die katholische Kirche, ja. Das ist eine Irrlehre, ja. Die Gnade ist nur mit denen, die die Gnade angenommen haben, die gläubig geworden sind. Und auch wieder eine ganz moderne Verfälschung, Epheser 3, 14. Paulus sagt, deswegen beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und die modernen Bibeln lassen unseres Herrn Jesus Christus einfach weg. Und die sagen nur noch, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Jetzt überlegt euch mal, wenn wir jetzt so ein Parlament der Weltreligionen einberufen und da liest irgend so ein Ökumeniker die moderne Fassung vor. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Erregt es Anstoß? Nein, überhaupt nicht. Da können alle Ja sagen. Ja? Ein großer Gott und ein Vater über alles, das können sie alle sagen. Die Hindus und die Buddhisten, die Zauberer, die Schamanen, alle können sie das sagen. Ja, aber wenn jetzt da steht vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, was ist denn dann? Oh, da wird's aber eng. Ja, da hört die Ökumene auf, dann springen sie alle ab vom Zug. Ja? Dann geht es nämlich um einen ganz konkreten Gott, den Gott der Bibel, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und dann ist der Allah und der Maitreya und die ganzen Götzen sind abgeschafft und ausgegrenzt. Ja? Also hier geschieht eine Verfälschung. Römer 1,16, ich habe das kurz erwähnt, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Und die modernen Bibeln sagen, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Das Problem ist nur, wir haben laut Galater nicht nur ein wahres Evangelium, sondern auch andere Evangelien, falsche Evangelien. Und heute ist eben gerade dieses falsche Evangelium, alle Menschen können gerettet werden, wenn sie irgendwie religiös sind und glauben. Ja? Und damit wird genau eigentlich dieser Anstoß weggenommen in den modernen Bibeln, dass das Evangelium, das wahre, das Evangelium von Christus ist, dass er der Einzige ist, der Rettung und Heil bringen kann. Kein anderer Gott und Götze kann Rettung bringen, nur der Herr Jesus Christus allein. Auch die Allversöhnung wird in den modernen Bibeln unterstützt. Das war eine Lehre, die in der frühen Kirche von Origenes, einem Gnostiker und Irrlehrer, begonnen wurde zu lehren, nämlich, dass alle Menschen einmal gerettet würden und angeblich die Hölle und die Verdammnis nicht ewig sei. Und da ist es doch interessant, Markus 3,29, da heißt es, wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung, sondern ist einem ewigen Gericht verfallen. Und die modernen Bibeln sagen, ist ewiger Sünde schuldig. Ja? Da wird also nicht ganz klar, gibt es wirklich ein ewiges Gericht, was in den überlieferten Text ganz klar ausgesagt wird. Genauso 2. Petrus 2,17, von den Irrlehrern gesagt, solche sind Brunnen ohne Wasser und Wolken vom Sturmwind getrieben und ihnen ist das Dunkel der Finsternis aufbehalten in Ewigkeit. Und dieses in Ewigkeit wird in den modernen Bibeln weggelassen. Und was auch sehr massiv ist, in Markus 9, Vers 43 und 46 wird diese Aussage, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt, zweimal weggelassen in den modernen Bibeln. Es steht insgesamt dreimal da, ja. Und wenn ihr das mal lest, da ist der Ernst und die Betonung viel größer, wenn es dreimal insgesamt gesagt wird, als nur einmal. Ja, das soll jetzt mal im Wesentlichen reichen. Ich gebe noch einige andere Beispiele, die wir erwähnen könnten. Ihr könnt es auch nachlesen in der Broschüre. Aber letztlich geht es darum, dass wir sehen, wenn wir diese Stellen vergleichen, ja, und dann fragen wir uns, was ist der Bibeltext, der unseren Herrn Jesus wirklich mehr verherrlicht, der von der Christologie, von der Lehre von Christus her der gesunde Text ist, der mit dem Gesamtzeugnis der Bibel übereinstimmt. Was ist das für ein Text? Das ist der überlieferte Text, nicht der moderne Text. Ja? Also der Text von 90% der Handschriften, der Text, der von der byzantinischen Kirche überliefert wurde, hat ganz klar das deutlichere Zeugnis von der Gottheit Jesu Christi, vom biblischen Evangelium und vom biblischen Glauben. Und dieser Text, den die Gnostiker damals in Ägypten zusammengebastelt haben, der hat an verschiedenen Stellen ganz eindeutig Defizite, wo Dinge weggelassen oder verändert werden, damit die Gottheit Jesu Christi und das biblische Evangelium nicht mehr so klar bezeugt sind. Und das ist jetzt einfach die Frage, sollen wir das Urteil darüber, was der richtige Text ist, den Wissenschaftlern überlassen? Dass wir sagen, ja, diese Professoren, diese ungläubigen Gelehrten werden schon wissen, was der richtige Text ist. Ja? So machen es die modernen Bibeln. Die sagen, wir nehmen den wissenschaftlich zuverlässigen Text. Nestle Aaland. Oder müssen wir das geistlich beurteilen? Wir haben das ja vorher gehört. 1. Korinther 2, wie müssen göttliche Dinge beurteilt werden? Nicht fleischlich, sondern geistlich. Und jetzt möchte ich das nochmal einfach fragen. In Johannes 16, Vers 14 sagt der Herr Jesus vom Wirken des Heiligen Geistes: Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und es euch verkündigen.
Also, wenn wir die Frage stellen, welches ist der echte inspirierte Text? Nestlé-Aland oder Textus Receptus? Ja? Dann müssen wir fragen, welcher Text verherrlicht Christus mehr? Ist klar, der Textus Receptus. Ja? Ich möchte es nochmal zeigen. Vom Geist des Herrn wird in 2. Korinther 3, Vers 17 und 18 gesagt, dass durch sein Wirken wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Seine Gottheit, seine Herrlichkeit. In 2. Korinther 4, Vers 6 sagt Paulus, was Gott bewirkt im Gläubigen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das heißt, der Text, der klar und ohne Abstriche bezeugt, die Gottheit Jesu Christi und seine Herrlichkeit als Mittler und Erlöser, das ist der geistgegebene, inspirierte Text. Und der Text, der das verdunkelt und verkürzt, das ist die Fälschung. Ne? Wir können Original und Fälschung sehr wohl unterscheiden. Da braucht man nicht einen Professor in Theologie oder Geschichte, der Handschriften haben, sondern das können wir geistlich beurteilen. Ja? Und genauso sagt die Bibel von dem Satan und von den Ungläubigen in 2. Korinther 4, Vers 3 bis 4, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Ja, das heißt, genau das, was hier in den gnostischen, ägyptischen Texten ausgeblendet wird, genau das, sagt die Bibel, kann der Ungläubige nicht sehen. Dass nämlich Jesus Christus Gott von Ewigkeit ist, dass er herrlich ist, dass die Herrlichkeit Gottes in ihm aufstrahlt. Ja? Für die Gnostiker war Jesus Christus bloßer Mensch. Ja? Und für die modernen bibelkritischen Theologen ist er auch bloßer Mensch. Und das ist ihre Sünde, weswegen sie in die Hölle fahren werden. Ja? Weil sie den Sohn Gottes zu einem bloßen Menschen herabwürdigen und sein Erlösungswerk durch sein Blut verschmähen. Und genau das wird gefördert von diesen modernen Texten, die ungläubige Theologen ausgewählt haben und die von ungläubigen Gnostikern geschrieben wurden. Und von daher gesehen, wenn wir dann auch noch mitbekommen, was die Lehre der Gnosis war, nämlich, dass Christus ein geschaffenes Wesen war, ein Engel und kein und nicht Gott von Ewigkeit, und dass er gar nicht wirklich ins Fleisch gekommen ist, sondern dass er nur scheinbar Mensch wurde, sich mit dem Menschen Jesus nur verbunden hat. Das sind übrigens Lehren, die heute die Zeugen Jehovas und die New Ager auch bringen. Ja? Genau das haben die alten Gnostiker gelehrt. Dann ist auch zum Beispiel klar, warum die nicht hören konnten, Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Ja? Weil das ihre falsche Lehre genau widerlegt hätte. Ja? Und dann haben sie diese Stelle umgedreht, sodass sie beliebig wurde. Ja? Und genauso die anderen Stellen, wo Jesus Christus klar als Gottes Sohn dargestellt wurde, das war für die Gnostiker nicht annehmbar. Ja, die haben eine falsche Lehre von dem Herrn Jesus gehabt. Und diese modernen Bibeln widerspiegeln die falsche Lehre der Gnosis und nicht das biblische Evangelium. Und jetzt müssen wir uns einfach fragen, wie können wir darauf auch letztlich reagieren und antworten? Ja, aus meiner Sicht ist eben eines ganz wichtig, dass wir sehen, die ungläubige Wissenschaft der Textkritik kann uns keinen zuverlässigen Bibeltext geben. Sondern die Reformatoren haben mit ihrem gesunden geistlichen Urteil gesagt, der zuverlässige Bibeltext kommt aus der apostolischen griechischen Gemeinde, nicht aus Rom. Das haben die gewusst. Ja? Und das genau ist eigentlich auch das, was wir annehmen dürfen, dass wir nämlich wissen, Der Text, der Textkritik der modernen Bibeln ist letztlich ein verfälschter Text, der nicht von Gott inspiriert sein kann an diesen Stellen, die verändert sind, sondern diese Stellen des Textus Receptus, sie haben das Zeichen der Inspiration, der Übereinstimmung mit der Gesamtlehre der Bibel, und das geistliche Urteil der Reformatoren war besser als das verfinsterte Urteil der bibelkritischen Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts. Ja? Und deshalb ist es, denke ich, wichtig, dass wir ganz klar als Gläubige diesen modernen Text ablehnen sollten, dass wir
auch uns auf Bibeln stützen sollten, die den überlieferten Text der Reformation haben und damit den christologisch sauberen und klaren Text und nicht einen modernen wissenschaftlichen Text. Ja, das ist ein Punkt, wo wir einfach sagen müssen, da hat sich die Gemeinde und haben sich vor allen Dingen auch die modernen Evangelikalen versündigt, indem sie der Wissenschaft mehr geglaubt haben, als dass sie ein geistliches Urteil selber gefunden hätten in der Textfrage. Ja? Und deshalb können wir nicht jede moderne Bibel annehmen, sondern wir müssen uns fragen, welche Bibel hat den überlieferten, getreuen Text der Reformation? So wie in die Lutherbibel, wie in die King James Bibel hatte. Und das war auch ein Punkt, warum wir die Schlachterbibel revidiert haben und bearbeitet haben. Wir haben gesagt, wir wollen eine Bibel haben, die den zuverlässigen, überlieferten Text der Reformation, Einheitstext für die Bibel. Und der reformatorische Text, der christologisch klare Text, der soll immer mehr an den Rand gedrängt werden und soll verschwinden. Und wir müssen genau das Umgekehrte sehen, weil wir wissen, dass heute ein Kampf auf Leben und Tod geführt wird gegen diesen falschen Geist der Ökumene, gegen die Charismatik, gegen die Verführung weg von der Bibel, weg von Christus. Deshalb brauchen wir Bibeln, die einen unverfälschten, klaren Text haben. Den Text der Reformation, den Text, den Gott bestätigt hat und den Gott bewahrt hat, über die Jahrhunderte in einer getreuen, zuverlässigen Überlieferung. Diesen Text brauchen wir auch heute. Das heißt, wir brauchen Bibeln, in denen noch steht, wer an mich glaubt. Wir brauchen Bibeln, in denen steht, dass der Sohn Gottes gekommen ist, um Sünder zur Buße zu rufen. Wir brauchen Bibeln, in denen auch klar bezeugt ist, dass Christus Gott geoffenbart im Fleisch ist und nicht irgendjemand geoffenbart im Fleisch. Und von daher möchte ich das einfach euch auch ans Herz legen, diese Dinge zu prüfen und wirklich auch wachsam zu sein. Man kann keinem Christen einen Vorwurf machen, wenn er solche modernen Bibeln genommen hat. Ich muss es sagen, ich habe am Anfang meines geistlichen Lebensweges nur solche Bibeln gehabt. Ich habe mit einer Züricher angefangen, dann habe ich eine Luther 84 gehabt und dann eine revidierte Elberfelder. Und ich habe dann erkennen müssen, das ist verkehrt, habe die alle zur Seite gelegt. Nicht, dass es da gar keinen Segen gäbe, wenn man solche Bibeln liest. Das ist nicht so. Wenn man gottesfürchtig ist und einfältig, dann kriegt man auch da einen Segen. Aber im Zusammenhang mit den geistlichen Kämpfen in der letzten Zeit, im Zusammenhang mit dem Ringen um die rechte Lehre gegen die ökumenische Verfälschung, brauchen wir eine 100% zuverlässige Bibel, nicht nur eine 90% zuverlässige Bibel. Ja? In diesem Sinn, denke ich, sollten wir wirklich diese Frage prüfen und sollten wir ganz bewusst zu solchen Bibeln greifen, die wirklich noch den überlieferten, getreuen Text haben. Das sind im Prinzip die Luther 12 und die Schlachter 2000. Ja? Diese beiden Bibeln haben den zuverlässigen Text im deutschen Sprachraum bewahrt. Alle anderen Bibeln, Luther 84 und auch die revidierte Elberfelder und auch die ganzen modernen Bibeln sowieso, haben den veränderten ökumenischen Einheitstext. Ja? Und lasst uns in dieser Frage einfach beten, vor dem Herrn stehen und bewegen, was der Wille Gottes ist. Ich möchte nur so viel sagen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir in der Endzeit den bewahrten, vollständigen, unverfälschten Text haben, dass wir ein Schwert haben, das ohne Schatten und ohne Bruchstellen ist. Ja, ich habe vorher gesagt, wir brauchen das scharfe Schwert des Geistes und der Teufel will uns gerne dieses Schwert abluchsen und sagt, ich habe ein besseres Schwert für dich, ja, ein moderneres Schwert. Das sieht schön aus, aber es ist aus Plastik. Ja, es hilft uns nicht, die Kämpfe Gottes zu kämpfen. Und in dem Sinn möge der Herr einfach schenken, dass wir wachsam sind in der Bibelfrage, dass wir auch diese Dinge erkennen, die eben für den normalen Gläubigen schwer erkennbar sind. Ja, das ist gar kein Vorwurf, wenn jemand sich da geirrt hat, sondern das ist ganz normal zunächst mal, weil so wenige darüber etwas wissen und weil das Wissen in einem exklusiven Kreis von akademischen Theologen sozusagen gehortet wird. Das sollen die Laien des Volk gar nicht mitkriegen. Ja. Aber ich denke, Gott möchte, dass wir eben das, sein Wort wirklich bewahren, dass wir darüber wachen und dass wir deshalb auch in dieser Frage geistlich beurteilen und geistlich entscheiden. Ich möchte zum Abschluss des Vortrages noch mit uns beten und vielleicht können wir danach noch eine kurze Fragenbeantwortung anschließen. Ja? Also bei der ersten Auflage habe ich kurz mal durchgeschaut, da gab es zwei Stellen, da hatte die Luther 12 den Textus Receptus und die haben Nestle Aland eingesetzt, neu eingesetzt. Ja. War wahrscheinlich, weil das irgendwelchen Lehren von ihnen so entsprochen hat. Ja. Das hat mich etwas verunsichert. Ansonsten ist eigentlich so eine Revision der Luther 12 etwas sehr Notwendiges und Gutes. Ja. Also im Wesentlichen, denke ich, ist es schon gut, aber ich habe ein bisschen, bin also etwas zurückhaltend, die so ganz rückhaltlos zu empfehlen, weil ich eben ein bisschen weiß, also es wäre schön gewesen, wenn das wirklich ganz klar bibeltreue Leute gewesen wären, die diese Revision gemacht hätten. Dann wäre sie also 100% empfehlenswert. Ja. Aber wie gesagt, ich denke, die Luther 12 auch in dieser revidierten Fassung und die Schlachterbibel sind heute die einzigen in deutscher Sprache, die eben den unverfälschten Text haben. Ja. Und von daher ist es sicher auch bedingt empfehlenswert. Ja.
Wir haben im Gifhorn eine orthodoxe Kirche und hier in Deutschland wird auch gibt es mehrere orthodoxe Kirchen. Wissen Sie vielleicht, welche Bibel benutzen Sie? Weil Sie sind so skeptisch unseren Bibel gegenüber und lehnen ab. Ich wollte einem vorlesen aus meiner Bibel, hat er gesagt, schmeiß deine Bibel weg, ich erkenne, da ist ein nichts, also steht nichts drin.
Ja gut, es ist so ähnlich wie bei der katholischen Kirche auch, dass die natürlich sehr fanatisch sind und auch ihren Leuten dann eben eine Furcht vor den evangelischen Bibeln einimpfen. Ja? Soweit ich weiß, hat die orthodoxe Kirche bis heute diesen Mehrheitstext oder byzantinischen Text bewahrt, das heißt zu 95% identisch mit Textus Receptus. Ja, da gibt es ein paar ganz wenige Stellen, die ein bisschen anders sind, aber die orthodoxe Kirche hat praktisch heute noch denselben Text wie damals im 15. Jahrhundert, als die Reformatoren diese Texte genommen haben. Ja, also ist fast identisch mit Schlachter 2000 und Luther 12. Ja.
Ja. Luther 12 und die Luther 84 haben ja eigentlich im Prinzip nur geringe Abweichungen, wenn ich das mal so sagen darf, weil ich die ja beide kenne vom Hausgebrauch. Jetzt nun die Schlachter kenne ich zwar nicht so gut, aber jetzt in letzter Zeit habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt. Und wenn man die so liest gegenüber der Luther 12er, hat sie große Abweichungen, möchte ich mal sagen. Also da sind teilweise Verse ganz anders übersetzt als in der 12er. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie einen anderen Sinn haben. Ja. Aber man kann oft auch, wenn man jetzt das so, ich möchte mal sagen, verdrehen will, dann kann man da einen anderen Sinn rausschöpfen. Es geht ja immer darum, was du auch gesagt hast, vom Geist geführte, inspirierte Wort Gottes und dass man das dann so versteht, wie der Geist es uns auflegt. Ja. Das ist ja klar. Aber ich sage mal so, dass warum sind dann so große Unterschiede zwischen der Schlachter und der Zwölfer?
Ja.
Das ist ja wirklich Großabweichung meiner Meinung nach.
Gut, also wie gesagt, ich denke, das muss man unterscheiden vom Text her. Den sie übersetzen, sind die praktisch identisch. Ja? Das heißt, sie haben dieselbe Vorlage, denselben griechischen Originaltext, fast denselben. Ja? Luther 12 hat, wie gesagt, an einigen wenigen Stellen, zum Beispiel in den alten Luther 12 ist das Komma Johanneum nicht drin, 1. Johannes 7, Vers 8, drei sind es, die da Zeugnis geben im Himmel. Ja? Das fehlt, aber ansonsten ist der Text so gut wie gleich. Das Problem, das bei Luther besteht, ist einfach, dass er freier übersetzt. Luther hatte als Pionier auch der Bibelübersetzung in die deutsche Sprache das Anliegen, lieber dem Volk das deutlich wiederzugeben, was der Sinn ist, als so ganz genau die Worte zu übersetzen, die dastehen. Und in dem Sinn haben wir bewusst bei Schlachter wortgetreuer übersetzt, also näher am Griechischen und Hebräischen, weil wir der Meinung sind, dass in den Endzeit, wo auch die Lehre wichtig ist, ja, da ist auch die Genauigkeit der Übersetzung wichtig. Also ich weiß zum Beispiel, dass viele russlanddeutsche Geschwister mir schon gesagt haben, die Schlachterbibel und die Synodalbibel, die russische, haben sehr viel Gemeinsames. Ja. Und die Synodale ist eine eher sehr wortgetreue Übersetzung, sogar noch wortgetreuer als Schlachter. Ja.
Also da gibt es Unterschiede in der Art zu übersetzen, da kommen wir heute Nachmittag drauf, ja. Und Luther hat manchmal sehr frei übersetzt. Also es gibt ja diese bekannte Stelle im Psalm 90, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, ja, auf dass wir klug werden. Das heißt im Hebräischen, lehre uns unsere Tage richtig zählen. Und man kann nur schon sagen, Luther hat den Sinn schon richtig erfasst, ja, aber es ist, also das ist gewagt, ja, das ist für mich also fast keine Übersetzung mehr, ja. Er hat also sehr frei übersetzt, hat sich nicht so sehr ans Hebräische gehalten, sondern mehr einfach gesagt, wie bringe ich den Sinn jetzt so rüber, dass die Leute auch wirklich es kapieren, ja. Also da gibt's einen Unterschied im Wesentlichen, wenn man das zum Beispiel dann überprüft an der alten Elberfelder Bibel, ja, die sehr wortgetreu ist, dann wird man feststellen, Schlachter liegt dann meistens, wo es von Luther abweicht, nahe bei der alten Elberfelder. Wenn man zum Beispiel Englisch kann und die King James Bibel liest, die auch sehr wortgetreu übersetzt ist, ja, dann wird man feststellen, Schlachter stimmt überein mit King James. Luther ist in den meisten Fällen derjenige, der dann etwas abweicht. Nicht vom Sinn her, wie du richtig sagst, sondern von der Art des Übersetzens her freier, sinngemäßer. Ja, das ist der Unterschied. Und wie gesagt, wir haben großen Respekt vor der Lutherbibel. Wir achten sie. Sie ist die traditionelle Bibel der evangelischen Christen in Deutschland. Wir persönlich glauben, dass es an manchen Stellen einfach besser ist, heute wortgetreuer zu übersetzen. Ja, ich meine, die krassen Beispiele sind die Bischöfe in 1. Timotheus 3, wo es heißt eigentlich Aufseher, ja, Episkopos, der Aufseher, und wo dann da die Kirchenbischöfe mit in der Lutherbibel drin sind, und auch wenn es Osterlamm statt Passalamm heißt, ne, das sind so Dinge, wo Luther einfach didaktisch übersetzt hat, sozusagen fürs Volk, für die Kirche, anstatt genau, ja, im Griechischen steht Passalamm und Luther übersetzt Osterlamm, ja. Das sind keine schlimmen Sachen, ja. Aber heute, wo wir auch uns mehr mit dem Judentum beschäftigen, wo Israel wieder in sein Land gekommen ist, auch in den Psalmen müssen viele Dinge aus meiner Sicht wortgetreuer übersetzt werden. Denn das sind zum Beispiel Anspielungen auf den Messias und auch auf die Rückkehr der Juden in ihr Land drin. Luther hat es gar nicht im Blick gehabt. Der hatte ganz andere Fragen und Probleme. Das muss man anerkennen. Das ist ja auch nicht falsch gewesen, ja. Aber aus meiner Sicht spricht etwas dafür, heute eine wortgetreuere Übersetzung zu haben, die denselben Text hat wie Luther, ja, aber eben näher dran ist am Grundtext.
Also ich hätte mal eine Frage. Kennen Sie die Volksbibel? Nicht KS, sondern X.
Ich weiß, ja, ja. Die musste ich leider auch zur Kenntnis nehmen und habe mich schon etwas damit beschäftigt. Da kommen wir heute Nachmittag drauf. Das ist so ziemlich der traurige Endpunkt dieser modernen freien Übertragungen, wo man nicht mehr das Bibelwort im Sinn hat, sondern nur noch die Sprache irgendeiner Zielgruppe und in dem Fall die Gossensprache der modernen, verdorbenen, ungläubigen Jugend. Das ist schrecklich, ja. Das ist schlicht Gotteslästerung.
Oder die Zink-Bibel, kennen Sie die?
Zink?
Ja.
Ja, ja. Naja, ist genauso. Das ist ein liberaler, gottloser Theologe, ja. Der hat die Bibel nachgedichtet, so wie sie seiner Meinung nach eigentlich sein müsste. Ja, das ist keine Bibel. Ja. Da kommen wir heute Nachmittag drauf. Diese modernen Übersetzungen, das ist ja das zweite Problem, ja. Das erste Problem ist, dass wir heute wortgetreue Übersetzungen haben, die an sich ganz gut sind, die aber einen verkürzten und verfälschten Text haben. Und das zweite Problem ist, dass wir Bibeln haben, in Anführungsstrichen, die sind so weit von den ursprünglichen Bibelworten weg, dass man schon gar nicht mehr Bibel sagen kann. Ja? Aber davon handeln wir heute Nachmittag ausführlicher.
Ja? Ja? Ja, ich habe eine Frage hier zu den Grundtexten, also zum Textus Receptus, ja, und halt dem kritischen Dineste Alland. Dem Textus Receptus, also da, was dem zugrunde liegt, ist ja eigentlich, ich meine, was man dem Dineste Alland zugute rechnen kann, ist ja, dass er sich auf ältere Schriften beziehen,
ja,
kann. Ja,
genau.
Und der Textus Receptus, da fehlt halt diese Spalte bis zum 4. Jahrhundert, ja. Und ja, meine Frage ist jetzt eigentlich so ein bisschen, kann man das irgendwie historisch ein bisschen fassen, ja, ob man da jetzt diese qualitativen Unterschiede machen kann, ja.
Ja?
Genau. Dass man jetzt, also die byzantinische Kirche, da ist ja eigentlich auch die Marienverehrung und sowas, die sind ja auch nicht verschont geblieben, ja. Deshalb.
Die byzantinische Kirche ist genauso verdorben wie die katholische, ja, ja, gar keine Frage.
Wie man das einordnen kann, also
gut.
diesen Sprung.
Das ist eine sehr gute Frage, ja. Doch, also zunächst mal zu dem Punkt, dass natürlich die griechische Kirche genauso verdorben ist wie die katholische, westliche, das ist völlig klar. Aber was die griechische Kirche von Gott sozusagen mitbekommen hat, was Gott benutzt hat, die Juden waren ja auch ungläubig, die den alttestamentlichen Text weitergegeben haben, aber sie waren fanatisch orthodox in dem Sinn, dass sie gesagt haben, jeder Buchstabe wird festgehalten, ja, so wie wir es da gehört haben. Die sagen, oh, eure Bibeln sind nichts, wir haben das Richtige, ja. Also Traditionalisten im extremen Sinn, aber in dem Sinn gut, weil sie nicht gewagt haben, etwas von der apostolischen Überlieferung der Heiligen Schriften wegzutun, sondern sie haben es immer genau Buchstabe für Buchstabe über die Jahrhunderte weitergegeben. In ihrem Fanatismus. Na, die waren nicht wiedergeboren, ja. Aber sie waren Traditionalisten wie die Juden. Die Juden gingen so weit, dass sie gesagt haben, bei jedem Bibelbuch wurde die Zahl der Buchstaben genau gezählt, ja. Und es wurde genau gezählt, wie oft der Name Gottes vorkam. Und wenn ein Schreiber an einer Stelle einen Fehler gemacht hat, musste die ganze Rolle verbrannt werden. Das könnt ihr euch mal vorstellen. Ne? Der hat da vielleicht 2 Monate dran gearbeitet und zum Schluss macht er einen Fehler. Alles weg, muss wieder neu anfangen. Ja? Die waren fanatisch genau. Ja? Und das hat Gott gebraucht, um diesen Text in einer bewundernswerten Weise über Jahrhunderte zuverlässig zu überliefern. Was jetzt die Tatsache angeht, dass praktisch die griechischen Handschriften aus der ägyptischen Linie älter sind und die anderen nicht so alt sind. Das wird ja oft von den Wissenschaftlern als Argument benutzt. Deswegen, ich habe das bewusst nicht dargestellt, damit wir nicht zu ausführlich werden, aber ich werde das gern noch erklären. Es ist einfach Folgendes. Ich habe das erklärt. Am Anfang war der Beschreibstoff für die Bibeln Papyrus. Ein pflanzliches Material. Es ist klar, Papyrus ist leicht verrottet. Papyrus hatte unter den normalen klimatischen Bedingungen des Mittelmeerraums ein Lebensalter von 100 bis 200 Jahren maximal. Danach war er kaputt, ja, durch die Feuchtigkeit verdorben. Und es ist ganz klar, dass auch im byzantinischen Raum Hunderte und Tausende von Bibelhandschriften im 1. bis 4. Jahrhundert existiert haben müssen. Nur diese Bibelhandschriften konnten nicht überleben, ja, weil sie durch das Klima bedingt zugrunde gingen und wurden ersetzt durch getreue Abschriften. Und ab dem 4. Jahrhundert kam der Wechsel zu Pergament, ja, Tierhäuten. Ja, Pergament, es waren praktisch Häute von Kälbern im feinsten Pergament, ja, von anderen Wildtieren, die getrocknet wurden, die speziell behandelt wurden. Und Pergament war wesentlich haltbarer. Deswegen gibt es viele Pergamenthandschriften, die erhalten sind, aber wenig Handschriften vor dem 4. Jahrhundert. Und jetzt müssen wir eins sehen. Das war der Vorteil von Alexandria. Die hatten dort eine Wüste im Hinterland, die so extrem trocken war, dass praktisch dort sich Papyrushandschriften über diese vielen Jahrhunderte erhalten haben. Ja, das heißt, wir finden praktisch uralte Handschriften vor dem 4. Jahrhundert so wenige aus diesem Raum, weil sie erstens viel benutzt wurden und dann abgeschrieben wurden und einfach beerdigt wurden oder weggeworfen wurden. Und zweitens, weil Papyrus sich im griechisch-kleinasiatischen Raum nicht halten konnte, während eben unter den Bedingungen der Wüste haben sich so Handschriften aus der gnostischen Abschreibertradition erhalten und wurden von der Wissenschaft dann ausgegraben und als die ursprünglichen herausgestellt. Aber das ist eine ganz oberflächliche Denkweise, wenn man sagt, etwas, was älter ist, ist zuverlässiger. Ja? Wir müssen uns überlegen, da gibt es ja verschiedene Faktoren. Wie gesagt, Alexandria war ja zum Beispiel eine Region, da waren nie die Apostel gewesen, dass wir es wüssten. Ja? Alexandria hatte zum Beispiel keinen einzigen Originalbrief, während wir davon ausgehen können, dass die Gemeinden wie Ephesus und Korinth, Thessalonich, die hatten sicherlich bis ins 2. Jahrhundert hinein noch die Originale und konnten zum Beispiel Abschriften vergleichen, ob die wirklich getreu waren. Ja? Also das ist ganz klar, es war ja auch Griechenland und Kleinasien war der Kernraum der apostolischen Gemeinde. Ja? Dort war in den ersten Jahrhunderten das Zentrum der Weltgemeinde. Alexandria und Rom war bloß eine Außenstation. Ja? Die waren nicht das Zentrum. Das kam erst später, dass Rom sich zum Zentrum erhoben hat. Ja? Das heißt, dort waren die Chancen für eine getreue Überlieferung größer, aber die frühen Handschriften mussten untergehen. Die sind uns einfach nicht mehr erhalten. Aber diese ganze zuverlässigen späteren Handschriften, die aus verschiedenen Regionen kommen und trotzdem den identischen Text bezeugen, ja, das wäre gar nicht möglich gewesen ohne einen Unterbau von zuverlässigen Papyrus-Handschriften in den ersten vier Jahrhunderten. Ja. Bloß die sind nicht mehr erhalten. Die können gar nicht erhalten sein. Ja. Und das ist das, was die Wissenschaftler verschweigen. Ja, dass eben Papyrus nur in der Wüste so lang haltbar war und dass deswegen nur in Oberägypten diese uralten Handschriften erhalten geblieben sind. Aber eine Handschrift aus dem 12. Jahrhundert, die 10-mal zuverlässig abgeschrieben wurde, ist besser als eine Handschrift aus dem 1. Jahrhundert, die von gnostischen Schreibern absichtlich oder fahrlässig verfälscht wurde. Verstehst du? Das bedenken die nicht, dass nicht nur Zeit, sondern auch Qualität der Abschriftenüberlieferung zählt. Und also Aland selber sagt zum Beispiel ganz offen, ja, die oberägyptischen Handschreiber, die haben einen sehr freizügigen Umgang mit dem Text gehabt. Die hatten durchaus die Freiheit, selber was dazu zu ergänzen oder selber was wegzulassen, weil sie dachten, ich habe den Geist ja genauso wie die Apostel. Ja? Das sagt Aland, ja, weil so viele Schreibfehler, so viele willkürliche Auslassungen und Ergänzungen in diesen ägyptischen Handschriften sind, ja, das sagen die gar nicht laut. Ja, aber sie sagen ganz ehrlich, die Ägypter sind sehr freizügig mit dem Text umgegangen, die Griechen haben ihn sehr sklavisch sorgfältig abgeschrieben. Ja, und die wussten ja noch, was sie schreiben. Versuch doch du mal zum Beispiel eine chinesische Handschrift zuverlässig abzuschreiben. Ja, die viele Schreiber aus Oberägypten konnten gar kein lebendiges Griechisch mehr. Ja. Für die war das eine tote Sprache. Die haben nicht mal so richtig verstanden, was sie abgeschrieben haben. Ja? Während im griechischen Raum haben die ja alle noch Griechisch gesprochen und geschrieben. Ja? Also wenn man ganz normal nachdenkt, muss man eigentlich sagen, die Überlieferung aus dem Kerngebiet der Gemeinde, es ist zu erwarten, dass die besser und getreuer ist als die aus so einem Randgebiet wie Oberägypten. Ja? Aber die Wissenschaftler, die Modernen, haben gesagt, dieser Text gefällt uns mehr, er ist unorthodox. Sie haben gesagt, der Textus Receptus gefällt uns nicht, weil er so orthodox ist, so rechtgläubig. So, da stimmt alles überein. Ja? Aber der Text der Ägypter, der gefällt uns, weil er dunkel ist, weil er kürzer ist, weil er so schwieriger zu verstehen ist. Und deswegen glauben wir, dass der ursprüngliche ist. Ja? So haben die das gesagt. Weiß nicht, ob es die Frage so halbwegs beantwortet hat. Also ihr könnt ausführlich nachlesen in den Broschüren. Da habe ich wesentlich mehr drüber geschrieben und das begründet. Ne? Das ist, ja. Ja, also Luther hatte eine frühe Form des Textus Receptus, nämlich die Ausgabe von Erasmus, die zweite Auflage des griechischen Neuen Testaments von Erasmus von 1619 als Vorlage, ja. King James und die späteren haben eine etwas ausgereiftere Form des Textus Receptus zur Vorlage. Da war also auch das Komma Johanneum zum Beispiel drin, 1. Johannes 5. Das ist praktisch der Text, der auch der King James Bibel zugrunde liegt. Der liegt zum Beispiel auch der Schlachterbibel zugrunde. Ja? Aber das ist im Prinzip der gleiche Text. Ne? Da drei, vier Stellen, wo es ein bisschen Unterschiede gibt. Aber das sind dann fast keine Unterschiede mehr. Ja, ich denke, dann lassen wir es mal dabei für jetzt. Es gibt heute Nachmittag noch die Gelegenheit, auch nach dem zweiten Vortrag wollen wir Fragen beantworten. Wenn jetzt noch eine Frage übrig geblieben ist, die ihr dann stellen wollt, könnt ihr das gerne heute Nachmittag noch tun.